Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993.
Im Sommer. Dünn besiedelt das Land. Trotz riesiger Felder und Maschinen liegen die Dörfer schläfrig in Buchsbaumgärten. Die Katzen trifft selten einen Steinwurf. Im August fallen Sterne. Im September bläst man die Jagd an. Noch fliegt die Graugans, spaziert der Storch durch unvergiftete Wiesen. Ach, die Wolken, wie Berge fliegen sie über die Wälder. Wenn man hier keine Zeitung hält, ist die Welt in Ordnung. In Pflaumenmuskesseln spiegelt sich schön das eigene Gesicht und feuerrot leuchten die Felder.
Ja, mit diesem Gedicht über den Sommer von Sarah Kirsch begrüße ich euch ganz herzlich und ganz jahreszeitgemäß zum heutigen Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz. Wie jeden Tag um 18 Uhr und auch trotz des Sommers und auch trotz des Sommerlochs, was immer größer zu werden scheint, könnt ihr auch am heutigen 18. August aktuell und politisch hintergründig ein Tagesinfo auf Radio Dreieckland hören. Und zwar gibt es folgende Themen. Olympia rüstet sich. Trotz zahlreicher Proteste aus der Bevölkerung und knapper öffentlicher Kassen halten die Berliner Oberen an ihrem Vorhaben fest, die Olympischen Spiele des Jahres 2000 in der Hauptstadt des neuen Großdeutschland abzuhalten. Am Montag dieser Woche weilt die IOC-Präsident Samaranch an der Spree, um sich persönlich ein Bild zu machen. Am 23. September fällt die Entscheidung. In einer Presseschau sollen die Kommentare von Süddeutscher Zeitung, Taz und Junger Welt zur Olympiabewerbung Berlins präsentiert und nebeneinander gestellt werden. Versicherungen kassieren ab. Auf Kosten der Versicherungsangestellten machen die Versicherungsgesellschaften dicke Gewinne. Ein Blick in das Finanzgebaren der Versicherungsriesen von unseren Kollegen und Kolleginnen des Arbeitsweltradios. Kostbares Wasser. Mangel gibt es in über 30 Ländern dieser Erde. Bei uns wird es gedankenlos vergossen. Das Wasser. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will in einer schwimmenden Ausstellung auf verschiedene Aspekte im Umgang mit Wasser aufmerksam machen. Seit heute liegt die Rübezahl, in dem die Ausstellung beheimatet ist, in Breisach vor Anker. Ein Interview mit einem Greenpeace-Mitarbeiter über diese Ausstellung im dritten Beitrag des heutigen Tagesinfos. Von Kumpel zu Kumpel. In einem offenen Brief haben sich die Bergarbeiter von Bischofferode an die 1800 Bergleute gewandt, die gestern in Kassel für die Fusion der Kali-Unternehmen demonstriert haben. Wir dokumentieren Auszüge aus diesem offenen Brief und werden auch noch ein paar Informationen geben über Solidaritätsaktionen, die es gestern auch gegeben hat. Am Schluss des Infos wird noch ein kurzer Beitrag zu den ca. 110 Roma kommen, die seit Monaten im Süden Baden-Württembergs hin und her geschoben haben und die nun, das wurde gestern bekannt, für die nächsten 4 Wochen eine Bleibe gefunden haben, und zwar in einem Jugendhaus des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Schwarzwald. Dazu also am Schluss des Infos mehr. Wir werden heute auch, denke ich, viel Zeit haben, da die Beiträge auch nicht allzu lang sind. Ihr könnt also gern von der Gelegenheit Gebrauch machen, die anzurufen. Die Telefonnummer dürfte euch ja hinreichend bekannt sein. Das ist die 31 028.
Dreieckland.
Rasseschau.
Berlin kocht. Streitpunkt ist eine Großveranstaltung, die, vielleicht ein letztes Mal, die Nazi-Filmerin Leni Riefenstahl samt Kamera hinter dem Ofen hervorlockt. Um eine weitere Kontinuitätsdarbindung zu geben, hat sich die Stadt als Austragungsort für die Olympiade angeboten. Die letzte fand dort, wir erinnern uns, unter Kohls Vorgänger statt. Um das Thema ist eine Auseinandersetzung stärkeren Ausmaßes ausgebrochen. Die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der privaten Olympia GmbH macht heftigst Werbung. Auf Taxen und völlig illegal auf den grün-weißen Fahrzeugen der Sicherheitstruppe. Olympiagegner starteten nicht ungewitzt eine Gegenaktion auf alternativen Taxen, mit denen sich Berliner für die Olympiade in Sydney stark machen. Das mediale Gerangel ist entsprechend. Bezeichnet hier einmal mehr, wie die täglich weiter nach rechts driftende Süddeutsche Zeitung an den ganzen Vorgängen so gar nichts bedenkenswert findet.
Aus Sicherheitsgründen hatte die Berliner Olympia GmbH den lang ersehnten Besuch des IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch in Berlin bis zur letzten Minute geheim gehalten. Das ist verständlich in Anbetracht der Drohungen und Anschläge, die es seitens einiger radikaler Olympiagegner in Berlin gegen die Olympiabewerbung im Vorfeld der Entscheidung am 23. September gegeben hat. Schließlich sollte der Besuch des IOC-Präsidenten wie der aller IOC-Mitglieder dazu dienen, für die Stadt als Austragungsort zu werben. Samaranch hat Berlin offiziell als letzte der fünf Austragungsorte besucht, die sich um die Olympischen Spiele im Jahr 2000 bemühen. Die Geheimhaltungsstrategie der Berliner Olympiagegner ging auf. Die wenigen Anti-Olympia-Demonstranten, die rechtzeitig am Schloss Charlottenburg auftauchten, kamen erst gar nicht an den IOC-Präsidenten heran.
Gott sei Dank, sonst hätte der wohlmeinende Alte vielleicht noch einen schlechten Eindruck von Deutschlands Hauptstadt bekommen, wo er doch die Deutschen und über die Deutschen nur Gutes zu sagen hat.
Wenn die Deutschen etwas wollen, werden sie es normalerweise auch bekommen. Worte finsterer Natur, die dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees Samaranch da über die Lippen kamen. Doch nicht, dass ein Altfaschist und Franco-Anhänger in solchen Kategorien denkt, ist erschreckend, sondern dass sich Berlins Politiker wie Medien gleichermaßen darüber in frenetischem Jubel ergießen. Man will so sehr.
So sehr, dass den Olympiaplanern in Tateinheit mit der Stadtverwaltung jedes Mittel recht ist, um Volkes Gunst zu erwerben. Jedes, jedes.
Am letzten Wochenende versuchten deshalb auch Berlins Olympiaplaner, der Bevölkerung Olympia mit einer Art Volksfest näher zu bringen. Was sich da aber im Zeichen der Ringe präsentierte, war nicht mehr als die alljährlich stattfindende Euromeile, die lediglich in Boulevard Olympique umgetauft worden war. Unter den über 500 Buden an der Gedächtniskirche war vom olympischen Geist nichts zu spüren. Auch der völkerverbindende Gedanke sportlicher Wettkämpfe ging in der Fress-, Sauf- und Konsumorgie völlig unter. Die Olympiaplaner haben damit wieder einmal eine Chance vertan, sinnvoll für die olympische Idee zu werben. Glücklicherweise war der bunte Budenzauber schon beendet, als Samaranch in Berlin eintraf. Und die Rekordbesucherzahl von 3,7 Millionen Menschen konnte vielleicht dazu dienen, den IOC-Präsidenten zu beeindrucken. Aber immer noch versäumen es die Berliner Olympiaplaner, einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, was mit Olympia an ideellen Werten verbunden werden könnte. Beispielsweise der Beitrag, den die Austragung der Spiele zum Zusammenwachsen der immer noch tief gespaltenen Nationen leisten könnte.
Soweit die Zusammenwachstumsfanatiker aus München von der Süddeutschen Zeitung. Das zweite Pressezitat dagegen, ihr werdet es gemerkt haben, kam aus Berlin selbst. Die Tageszeitung Junge Welt bringt etwas Licht ins finstere Olympiageraune. Auch sie findet, es geht ums Ganze.
Der Sieg ist alles, jedes Mittel recht. Beginnend damit, dass all jene, die Bedenken gegen die Spiele in der Stadt haben, oft und wo es nur geht, als Chaoten tituliert werden. Es setzt sich fort in Säuberungsaktionen der Berliner City, wo weder Wagenburgler noch Hausbesetzer das heile Weltbild stören sollen. Da werden parlamentarische Olympiagegner mit Durchsuchungen auf dem Weg nach Stuttgart schikaniert und kritische Medien bei ihrer Arbeit behindert. Bis zuletzt geheim hält man den Besuch des IOC-Präsidenten. Von seinem Hubschrauber-Rundflug heißt es, er habe sich einen Überblick verschafft. Da könnte der Chef der Berliner Olympia GmbH, Navorocki, gestern einfach sagen, Herr Samaranch kommt noch doch nicht, um mit der Bevölkerung von Berlin zu sprechen.
Denn die hat zwar möglicherweise so etwas wie eine eigene Meinung, aber mit der möge sie doch, sofern Olympia feindlich, hinterm Berg halten. Denn der olympische Geist ist völkerverbindend, menschenfreundlich und tolerant, solange nur die Kassen von Stadt und GmbH ausreichend damit gefüllt werden können. Ach übrigens, wir wissen, wie die Olympiade Berlin 2000 aussehen wird.
Wir schreiben den 17. Juli des Jahres 2000. Die ersten Teilnehmer der Olympischen Spiele sind in Berlin eingetroffen. Während am Flughafen eine mit Transparenten und Sprechchören schwer bewaffnete Gruppe von Demonstranten vergeblich auf die Sportlerinnen und Sportler wartet, springen diese bereits 30 Kilometer vor Berlin mit dem Fallschirm ab, werden von einer Eliteeinheit des Bundesgrenzschutzes in Empfang genommen und mit verbundenen Augen durch die Kanalisation in das hermetisch abgeriegelte Olympische Dorf an der Rummelsburger Bucht geschleust. 20. Juli. Die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees IOC sind als Olympiabären verkleidet unbemerkt in die Stadt gelangt und haben ihre Unterkunft im alten, mit Luxusappartements ausgestatteten Führerbunker am Potsdamer Platz bezogen. Am Abend gibt es einen peinlichen Zwischenfall. Organisationschef Eberhard Diebken hat den Schlüssel zum hermetisch abgeriegelten Domizil der Olympiers verbaselt. Und als das gute Stück zwei Tage später wieder auftaucht, ist es für einige der hohen Herren zu spät. Ein gutes Drittel der Delegation ist an akutem Champagnermangel zugrunde gegangen. Juli. Trotz der bedauerlichen Zwischenfälle ist die Eröffnungsfeier ein voller Erfolg. Selbst die Berliner Bevölkerung, die wegen olympischer Unzuverlässigkeit vorsorglich auf der Insel Helgoland interniert worden ist und das Fest auf einer großen Leinwand miterleben darf, zeigt sich begeistert, als IOC-Präsident Samaranch in seinem gepanzerten Rollstuhl die Spiele eröffnet. Juli. Nachdem im Spreewald die letzten Olympiagegner von einer Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes erlegt worden sind, läuft alles bestens. Die Weltpresse spricht begeistert vom rauschenden Spielen. Da kommt es beim 100-Meter-Lauf doch noch zum Eklat. Kaum ist der Startschuss gefallen, beginnt die Leibgarde Samaranchs wild zurückzuschießen. Starke Einheiten der Bundeswehr erwidern das Feuer. Zu den ersten Opfern zählen neben dem Starter und Topfavoriten Linford Christie 40 Italiens Staatschef Primo Nebbiolo und der deutsche Bundespräsident Helmut Kohl, der mit einem ungewohnt eleganten Hoppla auf den Lippen von der politischen Bühne abtritt. Während ein Spezialtrupp der GSG 9 noch damit beschäftigt ist, mit aufgesetzten Kopfschüssen die Gegengerade zu dezimieren und Carl Lewis, 39, weitgehend unbeachtet die 100 Meter gewinnt, erstickt Juan Antonio Samaranch an seiner kugelsicherten Weste. Noch mit seinem letzten Atemzug erweist er sich einmal mehr als größter Olympiafürst der Neuzeit und stammelt exklusiv ins Mikrofon der NBC: The Games must go on.
Soweit die Presseschau zur Olympia-Bewerbung Berlins, die von den Kollegen des Morgenradios zusammengestellt wurde.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993.
Yeah.
Wir machen jetzt weiter mit einem Beitrag des Arbeitsweltradios über die Kohle, die die Versicherungsgesellschaften trotz der Krise, die gerade herrscht, machen und auch darüber, auf wessen Kosten denn diese Kohle gemacht wird.
Trotz aller Unkenrufe, zum Beispiel wegen der Kraftfahrzeugdiebstähle, fährt die Versicherungswirtschaft kräftig, reichlich Gewinne ein. Beispiele: Die Winterthur Deutschland sagte 1992 174 Millionen D-Mark Rohüberschuss ein. Gerling erzielte 1992 4,3 Millionen Bilanzgewinn. Dies bringt für die Aktionäre eine Dividende von 16%. Die Vereinte erzielte 37 Millionen Jahresüberschuss. Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Ich will euch aber nicht mit Zahlen langweilen. Kann man sagen, dies geschieht auf dem Rücken der Arbeitnehmer? Man kann. Zur gleichen Zeit, da ich dies schildere, werden in der Versicherungswirtschaft laufend Arbeitsplätze abgebaut. Nehmen wir gerade letztgenannte Vereinte in Freiburg. Bei der Vereinten Versicherung, früher Vereinte Aachen-Berlinische, wurde zunächst rationalisiert. Zum Beispiel Sachbearbeiter konnten selbst im PC Standardbriefe schreiben. Die Damen des firmeneigenen Schreibdienstes schauten in die Röhre. Dann wurde zentralisiert, das heißt das Schadenbüro ganz aufgelöst, beziehungsweise Aufgaben von Freiburg nach Karlsruhe verlagert. Wieder 8 Arbeitsplätze futsch, natürlich alles schön mit betriebsrätlichem Segen und sozialplanmäßig abgefedert. Einige Sachbearbeiter fanden sich plötzlich unvermittelt im akquirierenden Außendienst wieder. Nun, 1993, die Fusion mit der Magdeburger. Hier gingen Arbeitsplätze bei der Magdeburger zugrunde. Aber auch bei der Vereinten wackeln Stühle mit Arbeitnehmern drauf. Das Ergebnis lässt sich für die Firma sehen. Man möge sich nur das wunderschöne Gebäude am Augustinerplatz ansehen. Oder mein eigener Laden, die Barmenia-Versicherung. In den 60er Jahren gab es ca. 55 Arbeitsplätze im Innendienst. Dann wurde rationalisiert. 1985 wurde von 30 bis auf 5 Innen- und 5 angestellte Außendienstmitarbeiter reduziert. Dazu gibt es noch freiberufliche Außendienstmitarbeiter. Ähnliche Beispiele gibt es von der HDI, der Victoria, der Süddeutschen Krankenversicherung, der Coburg und vielen anderen in Freiburg zu berichten. Innerhalb von 10 Jahren ist aus dem Versicherungsarbeitsplatz Freiburg eine Ansammlung schöner Fassaden und Außendienststützpunkten geworden. Und höchstens ein Zyniker könnte noch sagen, dies geschehe nicht auf dem Rücken der Versicherungsangestellten, weil diejenigen, die geflogen seien, könnten ja auch nicht mehr leiden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993.
Eine Kurzmeldung. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat im Zusammenhang mit dem von der Polizei geduldeten Aufmarsch von rund 500 Neonazis am Samstag Ermittlungen aufgenommen. Mensch, höre und staune. Eine Privatperson habe wegen Strafvereitelung im Amt Anzeige gegen die Verantwortlichen der Polizei erstattet, teilte ein Sprecher der Bullerei mit. Das hessische Innenministerium verhängte am Nachmittag, na was wohl, eine Nachrichtensperre über die Vorgänge von Fulda. Die hessische CDU ausgerechnet forderte Ministerpräsident Eichel SPD zu einer Erklärung auf. Auf Antrag der SPD wird sich der Innenausschuss des Landtages mit dem Fall befassen. Aufgrund der Nachrichtensperre kann Mensch also davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen, vielleicht sogar in den nächsten Wochen, erstmal nichts mehr darüber bekannt wird. Wenn diese Geschichte so einen Verlauf nimmt wie die Ermittlungen in Bad Klein, dann können wir wahrscheinlich noch ziemlich lange warten, bis bekannt wird, wer nun für was die Verantwortung zu übernehmen hat. Dazu passend auch das nächste Lied.
Foreigners under attack. With urban violence out of control, the government is planning a major research effort to determine whether there are genetic factors that make some people more prone to commit crimes than others.
There is a genetic contribution to antisocial personality disorder.
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
Aus Deutschland, sein Auge ist blau. Deutschland.
Come and storm the asylum camp and rob the man. federal government is looking for a possible link between genetics and violence.
Ja, das Lied, was ich gerade gehört habe, war von Samuel Quine. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wie Menschen, die sich literarisch ein wenig auskennen, sicher unschwer bemerkt haben, ist dort der Meister Paul Celan persönlich zu Wort gekommen. Das berühmte Gedicht von ihm ist hier also verwendet worden. Wir machen jetzt weiter im Info mit dem nächsten Beitrag. Und zwar geht es um Wasser, das knapp wird. Mensch, der hier lebt, glaubt es kaum, aber auch Wasser gibt es nicht unendlich. Und zu diesem, um darüber ein Bewusstsein zu schaffen, hat nun Greenpeace eine Ausstellung organisiert. Mit einem Menschen von Greenpeace sprach heute Mittag in der aktuellen halben Stunde unser werter Programmkoordinator. Und das Interview spielen wir jetzt mal ein.
Ab heute ist das Greenpeace-Schiff Rübezahl in Breisach. Das Greenpeace-Schiff Rübezahl beinhaltet eine Ausstellung, also eine schwimmende Wasserausstellung von Greenpeace, ist dort zu sehen. 70 Meter lang ist es, quer durch Deutschland auf den Flüssen und Kanälen der Republik tuckert es entlang. Und jetzt habe ich einen Vertreter von Greenpeace, einen Mitarbeiter von Greenpeace am Telefon. Sag mal, was gibt es denn da zu sehen im Bauch des Schiffes?
Also im Bauch des Schiffes wird einerseits auf die Faszination des Wassers hingewiesen. Der Lauf des Wassers wird so ein bisschen dargestellt, von wie es vom Himmel kommt, wie es dann auf der Erde zum Teil auch von Landwirtschaft, Industrie und so weiter missbraucht wird und wie es dann wieder im Erdboden versickert bis hin zum Grundwasser. Und auch die Probleme, die sich bei der Gewinnung von Trinkwasser für die Menschen ergeben, werden dort aufgezeigt. Das Ganze ist mehr eine Ausstellung zum Erleben als jetzt eine bloße Darstellung auf Bildern und Texten. Deswegen ist es lohnt es sich, sich diese Ausstellung anzuschauen.
Die Ausstellung soll also auf praktische Bezüge, unsere eigenen Bezüge zum Wasser hinweisen. Ich habe gelesen, da wird dann gezeigt, wie viel Wasser ein jeder von uns verbraucht, wie es ausschaut mit der Wasserverschmutzung und so weiter. Du hast jetzt hingewiesen darauf, dass es eben eher diesen praktischen Aspekt hat. Jetzt fällt mir eben auch zu Wasser ein, dass inzwischen wegen Wasser Kriege geführt werden, dass Wasser sicherlich auch mit dem Waldsterben hier zunehmend kritisch wird, dieses zu gewinnen, sauber zu bekommen und so weiter. Ist das auch dargestellt?
Das ist zum Teil auch dargestellt, aber in erster Linie geht es natürlich darum, die Leute anzusprechen, die aufs Schiff kommen und die Probleme anzusprechen, die auf die Leute aufgrund des verschmutzten oder mangelnden Wassers zukommen, beziehungsweise was die Leute tun können. Und deswegen ist in erster Linie mal, sagen wir mal, die Problematik innerhalb der Industrienationen dargestellt. Aber das andere kommt natürlich auch zur Sprache. Also die Problematiken, die sich aus den Konflikten zwischen Industrie- und Entwicklungsnationen ergeben.
Seit März ist das Schiff nun unterwegs mit dieser Ausstellung. Wie ist denn da die Erfahrung? Weißt du was darüber? Also wie ist das besucht und so weiter?
Also das Schiff wird recht gut besucht, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern. Wo es unterwegs war, ist es recht stürmisch in Anspruch genommen worden. In den westlichen Bundesländern ist es ein bisschen schon ein Gewöhnungseffekt bezüglich dieser Umweltthemen und sowas zur Kenntnis zu nehmen. Aber insgesamt ist wird es recht rege besucht. Es kommen viele Leute und die Leute, die sich die Ausstellung angeschaut haben, das habe ich jetzt selbst auch in Kehl gemerkt, die waren also durchwegs begeistert.
Letztes Thema in Bezug auf Wasser ist ja die EG-Richtlinie zur Trinkwasserverordnung, die Pestizide zulässt oder auch den Einsatz von Pestiziden in einem ganz neuen Umfang, in einer ganz neuen Dimension zulässt. Was jetzt auch die Wasserämter auf den Plan gebracht hat hier in der BRD. Macht ihr dazu auch was? Gibt es dazu auch Informationen?
Ja, dazu gibt es Informationen und dazu werden dann in einem Infoteil im Schiff auch Postkarten verteilt, die an den EG-Ministerrat bzw. an die entsprechende Kommission gerichtet sind und auf denen halt gegen diese Richtlinie vorgegangen wird, wo die Leute halt ihren Protest ausdrücken können.
Wann, wo, wie viel kostet's?
Das Schiff ist jetzt heute von Mittwoch bis am kommenden Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr in Breisach am Rhein zu besuchen und es kostet 2 Mark bzw. ermäßigt 1 Mark Eintritt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993.
Wir kommen zum nächsten Thema. Wir ändern hierzu ein wenig unsere angekündigte Reihenfolge und kommen zunächst zu den Roma. Wie anfangs gesagt, ist jetzt die Suche der Roma nach einer Bleibe vorläufig beendet. Für die nächsten 4 Wochen haben sie einen Ort gefunden, wo sie bleiben können. Und zwar ist nach Verhandlungen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ein Jugendhaus des DGB am Kandelblick bei Föhrenbach im Schwarzwald gefunden worden. Und jetzt am Telefon, das ist auch der Grund, warum wir jetzt die Reihenfolge verändern, begrüße ich den Präsidenten der Roma-Union Deutschland, Jassir Demirov. Zunächst mal die Frage, weil das hier alles live ist, ob er mich hören kann. Hallo, hörst du mich?
Ja, ich höre Sie.
Wunderbar. Kannst du vielleicht erstmal erzählen, wie es zu dieser Einigung gekommen ist? Warum hat der DGB sich jetzt doch bereit erklärt, euch dieses Quartier zur Verfügung zu stellen? Das war ja recht schwierig.
Ja, es war sehr schwierige Sache. Wir waren am Montag in dem DGB-Haus. Wir sind mit einer kleinen Delegation gegangen. Wir haben unser Schicksal geschildert. Natürlich den Herrn Pomerinke, den Landesvorsitzenden von dem DGB, er war schon informiert über die Sache, sehr gut, sogar vom Dachau, seit wir an den Marsch oder seit 3 Monaten folgt er die Sache. Und er hat die Roma selbst gehört, da hat er Verbindung mit dem Innenminister Berzele gehabt, dann hat er auch den Innenminister Berzele eingeladen. Beim Gespräch mit Innenminister Berzele wollte die Roma selbst hören, die Betroffene. So circa etwa 30 Roma-Familien waren wir beim DGB-Haus, natürlich den Innenminister Berzele dabei, von 20 Uhr abends, Montag bis 1 Uhr. Also das ist einmalig, dass ein Innenminister sich der Zeit nimmt, 5 Stunden Zeit, sagt man 6 circa, mit uns zu verhandeln. Natürlich, er ist juristisch geblieben auf seiner Ebene, aber die Roma, wo sie geschildert haben, die Sache, das hat den DGB sehr betroffen. Und davon hat sich dann morgens am Dienstag, gleich einen Tag danach, den DGB getroffen mit ganze von Baden-Württemberg alle Gewerkschaften. Und die haben alle einstimmig, weil der Herr Pomerinke hat erzählt, was den Innenminister bzw. der Roma erzählt haben, auch mit dem Schicksal und was die Roma wollen. Natürlich, wir begrüßen das sehr, dass der DGB uns jetzt gerade unterstützt auch und uns die in Verfügung Platz gegeben hat. Wir sind sehr zufrieden jetzt.
Ja, ich freue mich natürlich auch für euch, dass das geklappt hat. Jetzt habt ihr für 4 Wochen erstmal ein Quartier. Was wird jetzt in diesen 4 Wochen passieren und was wird vor allen Dingen nach diesen 4 Wochen passieren?
Ja, es ist Folgendes. Wir haben erstes Mal die politische Sache jetzt erstes Mal, seit wir in Marsch sind, aus Kiel bis Konstanz gewesen sind, dass wir erstes Mal in aller Ruhe die Sache bearbeiten. Natürlich, wir haben jetzt gerade vor, mit Genf zu verhandeln, auch in Genf einzutreten, gerade in Gespräche, wo die für den Bürgerkrieg in Jugoslawien und man nicht in, von der Bürgerkrieg über Roma spricht in Jugoslawien, was mit Roma ist, der am meisten betroffen sind und die Verlierer, die große Verlierer sind die Roma. Ja, wir wollen jetzt das erreichen und gleich am Donnerstag, ich habe Termin in Freiburg beim Jurist, also beim Juristen, beim Rechtsanwalt Schubert und dann wird sich dann feststellen, also wie es weitergeht mit Genf. Natürlich wird man auch sich sehr gut vorbereiten für einen Marsch nach Bonn wahrscheinlich, wenn es nicht alles klappt. Die richtige Adresse ist Bonn.
Schätzt ihr das denn so ein, dass der DGB vielleicht in 4 Wochen, wenn dann noch immer keine Entscheidung gefallen ist in Genf, dass diese Frist dann vielleicht verlängert wird oder der DGB zumindest sich dann noch für ein anderes Quartier vielleicht stark macht, dass ihr dann nach 4 Wochen nicht schon wieder dann irgendwie quasi heimatlos seid?
Ja, der DGB hat sich fest entschlossen, dass die haben auch so eindeutig gesagt, dass sie fest entschlossen sind, uns auch zu unterstützen und zu helfen, auch politisch was zu erreichen für diese Menschen. Ich glaube nicht, wenn wir nicht in 4 Wochen was erreicht haben, dass sie uns sagen, gehen. Aber wir werden auf unsere Wort stehen, wie immer, wir gehen. Also ich habe gesagt, ich habe ja unterschrieben, dass wir gehen, aber der politische Ziel ist, dass die Gewerkschaft uns unterstützt. Auf weiteres und jede Gespräche, politische Gespräche werden wir auch den DGB reinbeziehen. Vergessen wir nicht den evangelischen Kirchen aus Baden, die evangelische Kirche, die eine Frau Eva, Pfarrerin Eva, sich sehr stark eingesetzt hat, dass wir einen Platz auch bekommen. Wenn das nicht geklappt wäre mit DGB, da hätte uns, so nach meiner Erfahrung und Eva informiert, die Pfarrerin Eva, wo sie uns informiert hat, aus Badener Kreis, also oder so irgendwo Badener evangelische Kirche hätte uns eine Platz und öffentliche Einladung geschickt, dass wir dort Unterkunft kommen. Aber ich freue mich jetzt an der DGB. Natürlich werden wir mit Kirchen zusammen weiter arbeiten, dass wir dann Bleiberecht oder beziehungsweise Abschiebungsstopp für die Gruppe erreichen.
Ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Kraft und wir versuchen natürlich hier auch vom Radio aus euch auch weiterhin zu unterstützen, so gut wir können. Dann bedanke ich mich jetzt bei dem Interview, zu dem der zu spontan bereit war. Das war jetzt Yashir Demirov, Präsident der Roma-Union in Süddeutschland.
Danke, tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993.
Hallo? Thank you.
Wir kommen zu dem letzten Beitrag des heutigen Tagesinfos. Es geht wieder mal um die Bergarbeiter in Bischofferode. Mit Flugblattaktionen, Arbeitsniederlegungen und kurzzeitigen Straßenblockaden haben am gestrigen Dienstag in ganz Thüringen mehrere tausend ArbeitnehmerInnen für den Erhalt ihrer gefährdeten Arbeitsplätze demonstriert. In allen Teilen des Landes, in dem wie in ganz Ostdeutschland gut zwei Drittel aller Industriearbeitsplätze weggefallen sind, fanden Kundgebungen statt. Zu den Protesten, die jeden Dienstag stattfinden sollen, hat ein Bündnis von Gewerkschaften und Betriebsräten von bedrohten Unternehmen aufgerufen. Gleichzeitig haben auch in Kassel rund 1800 Bergleute demonstriert, und zwar für die Fusion der Kali-Unternehmen. Also gegen das Bestreben der Kumpel von Bischofferode, eben diese Fusion rückgängig zu machen. Zu dieser Demonstration hat der Gesamtbetriebsrat der Kali und Salz AG sowie die IG Bergbau aufgerufen, die ja eine Befürworterin dieser Fusion ist. In einem Flugblatt, das auf dieser Kundgebung verteilt wurde, hieß es, man wolle keine Opfer bringen, um einen Verlustbringer wie Bischofferode zu erhalten. Auf diese Demonstration von 1800 Bergleute haben die Kumpel in Bischofferode sehr schnell reagiert. Sie haben sich dann gleich am Nachmittag hingesetzt und an die Kollegen und Kolleginnen der Kali und Salz AG in Kassel und die Mitglieder der Gewerkschaft Bergbau und Energie einen offenen Brief geschrieben. Der offene Brief ist, Fax sei Dank, auch hier bei Radio Dreieckland eingetroffen. Und aus diesem offenen Brief der Kali-Kumpel möchte ich jetzt einige Passagen lesen. Wir, die Belegschaftsvertreter des Kali-Werkes Bischofferode, haben den gleichen Kummer wie ihr. Wir sehen leider zu selten unsere Gedanken, Argumente und die Ziele und Hintergründe unseres Arbeitskampfes sachlich richtig dargestellt. Lasst uns deshalb gemeinsam etwas dafür tun, dass alle Beteiligten und Betroffenen einander zuhören und verstehen lernen. Unterstützt unser Bestreben, den Fusionsvertrag offenzulegen. Das ist der erste Schritt zur Vermeidung von Missverständnissen und Schuldzuweisungen. Macht euch mit unseren Sorgen und Befürchtungen vertraut, aber auch mit unseren Argumenten. So heißt es in der Einleitung des offenen Briefes. In 9 Punkten werden dann Argumente der Kali-Kumpel abgehandelt. Von diesen 9 Punkten werde ich jetzt mal, also aus diesen 9 Punkten werde ich jetzt mal einige zitieren. Erstens, die Bischofferöder Produkte stehen natürlich nicht als Agrardüngemittel, wohl aber als Vorprodukt für die Herstellung von Kaliumsulfat nach dem Mannheimer Verfahren einzigartig dar gegenüber dem Sortiment aller anderen Werke des Fusionsunternehmens. Und unser K60, K61 als solches Vorprodukt ist zurzeit und bis auf Weiteres von anderen deutschen Schächten in den geforderten Eigenschaften nicht ersetzbar. Das musste sogar Herr Dr. Schacht von der Treuhandanstalt einräumen. Von dieser Seite her gefährden wir nicht einen eurer Arbeitsplätze, weil demzufolge unsere Arbeitnehmer andere als eure Kunden sind. Das Bischofferöder Produkt ist also kein Standardprodukt, wie Treuhand Vorstandsmitglied Dr. Schucht und seine Präsidentin der Öffentlichkeit ständig einzureden versuchen. Punkt 3. Interessant ist, dass die dem Werk Bischofferode zugeschriebenen Jahresverluste jüngst beinahe von Tag zu Tag höher ausfallen, während die effektiv erzielten Verkaufserlöse vor uns geheim gehalten werden. Übrigens liegt unser Werk bezüglich der verursachten Kosten im gesamtdeutschen Vergleich im Mittelfeld der nicht von Stilllegung betroffenen Gruben. Die Begründung, das Werk aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu schließen, ist also mehr als fragwürdig. Wir meinen sogar, es ist eine Lüge. In Punkt 4 heißt es, wir wollen kein Ausspielen Kali-Kumpel Ost gegen Kali-Kumpel West. Wir wollen aber faire Bedingungen und gleiche Chancen für alle. Wo aber ist Gerechtigkeit, wenn Grubenschließungen in Westdeutschland über Jahre gestreckt werden, im Osten aber in wenigen Monaten vollzogen werden? Wo ist Gerechtigkeit bei Abfindungs- oder anderen Regelungen? Und wo ist Gerechtigkeit, wenn man bedenkt, dass unser Werk der letzte einigermaßen bedeutsame Arbeitgeber einer ganzen Region ist? Wo ist Gerechtigkeit, wenn die schon entlassenen 22.000 Südharz Revierbergleute noch heute auf insgesamt rund 27 Millionen D-Mark versprochene Abfindung warten müssen. Fünftens, es wird behauptet, wir seien undankbar, wenn wir die Ersatzarbeitsplatzangebote von Bundes- und Landesregierung ablehnen. Wir lehnen sie ja gar nicht ab. Wir sagen nur, dass es höchste Zeit ist, solche Alternativen zu schaffen, und zwar für die, die seit Jahren ohne Arbeit sind und andernfalls auch keine mehr finden werden. Unsere 22.000 ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und die Arbeitslosen aus anderen Branchen. Wir aber können und wollen weiter im Schacht arbeiten. Punkt 6. Es wird behauptet, mit unserem Wunsch weiter zu fördern, würden wir auf Dauer subventionierte Arbeitsplätze beanspruchen, also sozialistische Wirtschaft wiederbeleben wollen. Wir sind es schon müde zu wiederholen, was jahrelang in Westdeutschland in die Kohle praktiziert wurde. Wir verweisen nur darauf, dass eine zeitweilige Stützung unserer Produktion den Steuerzahler wesentlich billiger käme als die Finanzierung der Verluste der Gemeinschaftsunternehmens und die Schließung des Kaliwerkes Bischofferode. Und in Punkt 8 schreiben die Kumpel, man sagt, wir erzählen die mehr vom bösen Monopolkapitalismus und lassen uns von dubiosen Parteien und Verbänden aufhetzen. Gemeint werden damit wohl die PDS, die Komitees für Gerechtigkeit und die Ostdeutsche Betriebsräteinitiative sein. Dazu schreiben die Kumpel, zum einen sind sie es, die uns am uneigennützigsten durch Spenden und Mitarbeit, durch Rat und Tat zur Seite standen und stehen. Aber sie stehen ja nicht allein. In einer Reihe mit ihnen stehen Gewerkschafter, fast alle Einzelgewerkschaften und des DGB, Mitglieder der CDU, der SPD, der Bürgerbewegungen, Vertreter der Kirchen, Unternehmer und Gewerbetreibende. Und deren Adressen sind nicht nur deutsche, sondern internationale. Inzwischen finden wir Gehör und Unterstützung auf allen Kontinenten dieser Erde. Wie dubios müssen diese sich mit von uns Solidarisierenden sein. Wir bitten euch, wie es im Aufruf zur Demonstration am 17.8. geschrieben steht, fortan jedwede einseitige Darstellung abzulehnen und mit uns gemeinsam zu fordern, Schluss mit der Geheimniskrämerei, alle Dokumente auf den Tisch. Wir wollen uns gemeinsam ein Bild machen. Wir wollen uns nicht spalten lassen. Glück auf, die Kumpel aus Bischofferode. Soweit also der Brief an die Kolleginnen und Kollegen der Kali und Salz AG in Kassel. Man kann natürlich nur hoffen an dieser Stelle, dass dieser Brief auch gelesen und gehört wird von den Leuten dort und dass es nicht gelingt, also es der Arbeitgeberseite nicht gelingt, diese Spaltung so durchzuziehen. Was den letzten Punkt, Offenlegung des umstrittenen Fusionsvertrages angeht, gibt es Neuigkeiten, die aber wohl kaum überraschen dürften. Bundeswirtschaftsminister Günter Rexroth hat nämlich dem Vorsitzenden der PDS im Bundestag, Gregor Gysi, den die Bischofferoder Kali-Kumpel als ihren Vertrauensanwalt benannt hatten, die Einsicht in den umstrittenen Kali-Fusionsvertrag verweigert. Angesichts der schwierigen Materie könne nur ein Wirtschaftsprüfer diese Aufgabe wahrnehmen, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Nach Ansicht von Gysi hat Rexroth damit seine vor 10 Tagen gemachte Zusage, dass Vertreter der Belegschaft über einen Anwalt des Vertrauens in die Verträge Einsicht nehmen können, zurückgezogen. Offensichtlich solle verhindert werden, dass die Belegschaft oder ihr Betriebsrat über den Vertrag informiert werden, erklärte Gysi. Dazu seien Anwälte ihren Mandanten gegenüber im Gegensatz zu Wirtschaftsprüfern verpflichtet.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993. Thank you.
Ja, damit sind wir ans Ende des heutigen Infos angekommen. Wiederholt wird das Info wie jeden Tag morgen zwischen 10 und 11 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war der Arthur. Und morgen um 18 Uhr könnt ihr dann wieder hören ein
Tagesinfo von Radio Dreieckland.
Soweit dieses. Wir machen hier weiter im Arbeitsweltradio mit dem Arbeitsweltradio in der Wiederholung ebenfalls vom Mittwoch. Gleich in wenigen Minuten. Dann folgt gegen 12 Uhr die aktuelle halbe Stunde. Da gibt es nochmal eine Programmvorschau. Da gibt es aber insbesondere auch Veranstaltungshinweise, eine Vorschau auf das Info heute Abend. KW Kulturelles in der Wiederholung vom Mittwoch, also von gestern, um 12.30 Uhr und um 13.30 Uhr dann Radio International in der Wiederholung vom Samstag. 14.30 Uhr hört ihr dann interkontinentale Musik aus der Karibik, dem amerikanisch-karibischen Raum, bis um 15.30 Uhr. Da gibt es dann nochmal die aktuelle halbe Stunde. Das Gruppenradio wird heute eine Sendung zum Greenpeace-Schiff in Breisach bringen. Die Wasserausstellung, die seit dem 18.08. bis zum 22.08. eben in Breisach zu besichtigen ist. 16 Uhr bis 16.30 Uhr, das Ganze allerdings nur eine halbe Stunde lang, diese Vorstellung. Dann gibt es ein Studiogespräch ab 16.30 Uhr, ein Studiogespräch, das die Produkte eines RDL-Workshops, die bei Radio Dreieckland zu besichtigen sind oder zu belegen sind, besser gesagt, das diese Produkte des RDL-Workshops vorstellt. 17 Uhr dann das Musikmagazin, 18 Uhr das Tagesinfo, dessen Themen ihr, wie gesagt, in den aktuellen halben Stunden ab 12 und ab 15.30 Uhr nochmal Näheres erfahren könnt. Radio International dann um 19 Uhr, eine halbe Stunde lang am Donnerstagabend. Die Schwule Welle schließt sich dann an 19.30 Uhr bis 21 Uhr, also 1,5 Stunden lang, wie immer. Und dann gibt es eine Sondersendung 5 Jahre Stars und Hits mit Walter Kruse. Ab 21 Uhr bis mindestens 2 Uhr wird da also gefestelt. Und da könnt ihr dann auch noch reinhören. Dass es Sendungen wie diese schon seit 5 Jahren gibt, dass es Radio Dreieckland schon seit einigen Jahren länger gibt, das liegt daran, dass wir durch Mitgliedsbeiträge am Leben erhalten werden, dass wir ja gerade, weil wir sendefrei sind, als einziges freies Radio uns nicht nach den Willen der Werbenden richten müssen und damit eben auch uns ja ein Programm geben können, so wie wir es wollen, so wie wir es diskutieren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1993.
Deutschland ist schön, seine Dörfer gewachsen, von der Landschaft geprägt. Wer hier lebt, weiß Tradition, Brauchtum und geselliges Beisammensein zu schätzen. Friedrich Großholz, vor mehr als 100 Jahren, auf einer Fahrt in seine Heimat.
Ja? Wer seinen Hund liebt, ernährt ihn ausgewogen.
Ich lebe jetzt in Filden, einem gar freundlichen Städtchen mit wunderbar guten Reinen.
Auf dem Weg zum eigenen Zuhause brauchen Sie einen Freund.